Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, dass wir dann mit unserer Sitzung mit leichter Verspätung, weil die Regierungsbefragung etwas länger gedauert hat, anfangen können. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer 24. Sitzung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung. Ich darf begrüßen die Mitglieder des Ausschusses. Ich darf darauf hinweisen, dass der Abgeordnete Mives aufgrund eines begründeten Ausnahmefalls digital teilnimmt. Ich darf alle weiteren Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter des Ausschusssekretariats und natürlich ganz besonders begrüßen unsere Bundesministerin Doro Beer. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist bei uns im Ausschuss. Ich darf darum bitten, dass sich nur noch Abgeordnete und beim Sekretariat angemeldete Personen im Saal befinden. Das müsste dann der Fall sein. Und vor Eintritt in die Tagesordnung, wie immer, darf ich darauf hinweisen, auf die Geburtstage, die seit der letzten Sitzung stattgefunden haben. Daniel Walter, das stellvertretende Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied des Ausschusses, hatte Geburtstag. Ganz herzlichen Glückwunsch, bitte. Was war? Extra gekommen deswegen. Wegen der Ministerin, vermute ich. Genau, das ist der Grund. So ist es. Genau. Also ganz herzlichen Glückwunsch. Zum Sitzungsablauf. Die Obleute haben sich zum Sitzungsablauf wie folgt verständigt. Zunächst der öffentliche Tagesordnungspunkt 1, das Gespräch mit Bundesministerin Beer. Es wurde vereinbart, ein Eingangsstatement der Ministerin von maximal 10 Minuten, danach 2 Debattenrunden, die erste 5 Minuten pro Fraktion und die zweite nach dem 18er Schlüssel. Dann kommen die Abstimmungen und Kenntnisnahmen der Tagesordnungspunkte 4 bis 7, im Anschluss dann der Tagesordnungspunkt 2, Digitalomnibus, ebenfalls mit einem Eingangsstatement der Bundesregierung zunächst und dann mit 2 Debattenrunden und der Tagesordnungspunkt 3, das als Hinweis, da geht es um Einsatz KI-Agenten in der Bundesverwaltung, der wurde vertagt auf die kommende Sitzungswoche. Dann treten wir in die Tagesordnung ein. Wir kommen dann zu unserem öffentlichen Teil der Sitzung. Ich eröffne dann den öffentlichen Teil des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung und hiermit startet auch das Ausschusssekretariat dann die Live-Übertragung. Die ist gestartet und läuft. Die Besucherinnen und Besucher, die ich dann auch noch mal alle ganz herzlich begrüßen darf, muss ich wie üblich darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist und Zuwiderhandlungen eben nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages zu einem dauerhaften Ausschluss von Sitzungen führen und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das muss ich der Form halber immer mit erwähnen. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, nämlich zu unserem Tagesordnungspunkt 1. Gespräch mit Bundesministerin Dorothee Beer zum Thema Staatsmodernisierung sowie zu den digitalpolitischen Vorhaben des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, wie vereinbart mit Debatte. Ich darf aber zunächst noch mal die Gäste, die wir zu diesem Tagesordnungspunkt hier im Raum haben, ganz herzlich willkommen heißen. Die Ministerin habe ich bereits begrüßt. Ich darf noch begrüßen Dr. Anne-Kathrin Lange, die Leiterin der Stabsstelle Staatsmodernisierung und Bürokratie-Rückbau. Marisa Schwarz, die Leiterin des Leitungsstabs und vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung natürlich, wie immer, unser Staatssekretär Philipp Amthor und heute begleitet von Dr. Dominik Böllhoff, der auch schon häufiger im Ausschuss war. Und dann darf ich als nächstes die Ministerin bitten, mit ihrem Eingangsstatement zu uns zu sprechen. Bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, hier im Ausschuss zu sein, wieder im Ausschuss zu sein, das erste Mal in dieser Funktion und das erste Mal in dieser Legislaturperiode, aber in der vorletzten quasi regelmäßig. Deswegen ist es sehr schön zu sehen, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt hat. Nur vielleicht anekdotisch für die Älteren unter uns, so wie bei mir, als ich im Bundestag angefangen habe, konnte man nur in den Unterausschuss für neue Medien gehen, wenn man irgendwas mit Digitalisierung machen wollte. Es hat sich zum Glück im Laufe der letzten Jahre sehr positiv entwickelt und jetzt freue ich mich, dass wir ein vollwertiges Ministerium haben und freue mich auch sehr, dass der Staatssekretär mit da ist. Ja, ich werde mal ein paar Fortschritt einfach durch ein paar Themen gehen und dann können wir noch miteinander ins Gespräch kommen, aber ich möchte an der Stelle auch schon mal sagen, dass wir im BMW BMFTR wirklich den Bürokratierückbau auch im Rahmen der Staatsmodernisierung aktiv unterstützen. Der Carsten Wildberger hat da auch meine volle Unterstützung, weil ich selber weiß, noch auch aus der Zeit im Kanzleramt, wie schwer das ist, wenn man darauf angewiesen ist, dass andere Häuser mitziehen, weil wir ja doch noch ein sehr starkes Silosystem haben, was ich auch nicht positiv finde. Was nicht heißt, dass ich jetzt hier heute das Ressortprinzip aufkündige. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch mehr horizontal miteinander vernetzt sind. Und deswegen freue ich mich, dass Frau Dr. Lange auch mit da ist, weil ich eine eigene Stabsstelle auch gegründet habe im Ministerium, um auch dem Carsten Wildberger, aber auch dem Thema insgesamt auch die notwendige Aufmerksamkeit zu geben. Und auch meine 8 Abteilungen haben den klaren Auftrag, dass jeder in seinem Bereich permanent dahinterher sein muss, dass wir nicht mit dem einen Entlastungskabinett uns ausruhen, sondern dass wir das wirklich auch als Daueraufgabe sehen. Also das heißt, die föderale Modernisierungsagenda ist für uns schon der ganz zentrale Handlungsrahmen. Und wir haben uns ja auch gemeinsam mit den Ländern da auf zentrale Maßnahmen verständigt, um die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite, aber vor allem auch die Unternehmen zu entlasten, aber in unserem Fall natürlich auch den ganzen Wissenschaftsbetrieb. Innovationsfreiheitsgesetz, damit möchte ich anfangen. Wir wollen mit dem Innovationsfreiheitsgesetz strukturell Bürokratie in der Forschungsförderung abbauen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Deswegen ist es ein ganz zentrales Vorhaben unseres Hauses, dass wir wirklich diese bürokratischen Hürden systematisch abbauen, aber gleichzeitig trotzdem neben der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen innovationsfreundlich sein müssen, sie auch rechtssicher gestalten wollen. Da geht es um einen ganz umfassenden Ansatz. Es ist jetzt nicht so ein Gesetz, wo man sagt, one size fits all, sondern es geht wirklich um ein konsistentes Mantelgesetz, wo man in verschiedene Regelbereiche reingeht, die bündelt und die auch widerspruchsfrei dann ausgestaltet. Da ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt die geplante Bereichsausnahme im Umsatzsteuerrecht für Forschungskooperationen, weil wir die Situation haben, dass die derzeitige Anwendungspraxis zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand führt. Und hier geht es ausdrücklich nicht um steuerliche Privilegien, sondern es geht um eine Rechtssicherheit, es geht um praktikable Lösungen. Und da sind wir in ganz enger Abstimmung natürlich mit dem Bundesministerium der Finanzen. Enge Abstimmung mit dem klaren Ziel, dass wir hier eine unionsrechtskonforme und dauerhafte Regelung erreichen können, weil wir zwar sehr stark sind in der Forschung in Deutschland nach wie vor, aber schon auch sehr langsam in den Verfahren und deswegen wollen wir da ansetzen. Dann Rechtsbereinigung im Hochschulrahmengesetz und beim Graduiertenförderungsgesetz. Da gehört auch natürlich beim Bürokratieabbau die konsequente Rechtsbereinigung dazu. Deswegen beabsichtigen wir, das Graduiertenförderungsgesetz und das Hochschulrahmengesetz aufzuheben. Wir tragen beim Graduiertenförderungsgesetz der Tatsache Rechnung, dass seit 1984, und da war wahrscheinlich die Hälfte des Ausschusses noch gar nicht geboren, keine neuen Förderungen mehr bewilligt wurden und inzwischen auch die Darlehenseinziehung abgeschlossen ist. Und beim Hochschulrahmengesetz ist die Lage ähnlich eindeutig. Wir hatten ja eine große Föderalismuskommission 2006. Da wurde die entsprechende Gesetzgebungskompetenz des Bundes abgeschafft. Die Länder haben eigene Regelungen getroffen. Das heißt, das Gesetz hat hier auch faktisch keinen materiellen Anwendungsbereich mehr. Und auch hier wollen wir Rechtsklarheit schaffen und unnötige Regelungen konsequent abbauen. Dann haben wir das Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Auch da wollen wir, können wir, glaube ich, ganz gut einen erfolgreichen Bürokratieabbau hinbekommen. Das Bundeskabinett hat hier auch schon einen Beschluss gefasst. Und das heißt, wir wollen künftig insbesondere industrienahe, gemeinnützige Forschungseinrichtungen besser vergüten, also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besser als vergleichbare Bundesbeschäftigte, sofern dafür keine öffentlichen Mittel eingesetzt werden. Das heißt, wir flexibilisieren das bisherige Besserstellungsverbot gezielt. Das ist ein Anliegen, was es schon seit vielen, vielen Jahren aus der Wissenschaft gibt. Und es hat gleichzeitig auch noch mal einen klaren Entbürokratisierungseffekt. Das heißt, wir werden auch künftig deutlich weniger Einzelfallanträge haben, die gestellt werden und geprüft werden müssen. Das spart dann auch noch mal Zeit und das spart auch noch mal Ressourcen. Dann gibt es bei uns im Bereich auch Erleichterungen im untergesetzlichen Bereich. Neben der Gesetzgebung haben wir da ein ganz großes Potenzial für Bürokratierückbau, weil wir viele Vorgaben in der Projektförderung haben, die auf knappen haushaltsrechtlichen Normen basieren, die über Jahrzehnte hinweg noch mal konkretisiert wurden durch viele Verwaltungsvorschriften, noch mal durch Nebenbestimmungen. Und ich denke, da kann man auch noch mal ansetzen, um flexiblere Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig passen wir aber unsere eigenen Richtlinien an, unsere Merkblätter, unsere Formulare, um dann auch eine Vereinfachung in den Verfahren hinzubekommen. Ich glaube, da zeigt sich der Bürokratierückbau oft im Detail, weil er natürlich sehr technisch ist, sehr kleinteilig, selten öffentlich sichtbar ist, aber dann doch für die Praxis eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Dann das Thema Zuwendungsbauverfahren. Da haben wir bei den Zuwendungsbauverfahren wichtige Schritte zur Vereinfachung schon unternommen, also zum Beispiel durch die deutliche Anhebung der Schwellenwerte auf 6 Millionen Euro. Das hat schon mal zu mehr Flexibilität geführt. Da ist es unser Ziel, die Entwicklung noch weiter voranzutreiben, vor allem auch Einrichtungen, die über entsprechende Kompetenzen verfügen, denen vor Ort dann immer wesentlich mehr eigenständiges Handeln zu ermöglichen. Gleichzeitig bleibt aber die Möglichkeit zur Begleitung durch die staatliche Bauverwaltung erhalten. Also da hat man auch noch mal ein neues, ausgewogenes System zwischen Kontrolle und Flexibilität. Thema Digitalisierung, Forschungsdatengesetz, da sind wir gerade mittendrin. Beim Forschungsdatengesetz wollen wir die Grundlage für eine moderne, digitale und sichere Datennutzung in der Forschung schaffen. Das ist für uns ein ganz zentrales Digitalisierungsprojekt, weil derzeit die Nutzung von Daten der öffentlichen Hand für wissenschaftliche Zwecke ja in Deutschland sehr uneinheitlich ist. Das macht es also den Forschenden sehr schwer. Und wir haben da im internationalen Vergleich einen ganz großen Nachholbedarf. Und deswegen schaffen wir es auch, mit dem Gesetz Datensilos aufzubrechen. Klar liegen die Daten vor, aber die sind eben dann auch von der Verarbeitung eher schwer zusammenzubringen oder es ist ein sehr großer Aufwand. Und deswegen wollen wir da einheitliche Rechtsgrundlagen für datenschutzkonforme und sichere Nutzung auch schaffen. Da ist der wesentliche Baustein der Aufbau des Deutschen Zentrums für Mikrodaten, wo es insbesondere um Datenverknüpfungen gibt, die da eine zentrale Rolle spielen. Der Referentenentwurf ist bereits vorgelegt und wird derzeit innerhalb der Bundesregierung auch abgestimmt. Dann geht es um das Thema Ende-zu-Ende-Digitalisierung der Förderverfahren. Da wollen wir bei den Förderverfahren auch, die alle vollständig digital, medienbruchfrei und nutzerorientiert gestalten. Das heißt, der ganze Prozess von der Antragstellung über die Bewilligung bis zur Projektabwicklung soll durchgängig digital sein. Wir haben da erste Schritte bereits umgesetzt. Das heißt, Förderbescheide können digital bekannt gegeben werden, um die Antragstellung dann papierlos erfolgen zu lassen über ein TAN-Verfahren. Da haben wir auch noch mal eine erhebliche Reduzierung des administrativen Aufwands für die Antragsteller. Und gleichzeitig arbeiten wir daran, dass die bestehenden Systeme wie Easy Online auch noch mal modernisiert werden und noch mal stärker auf Nutzerfreundlichkeit ausgerichtet werden. Auch das IT-Verfahren Profi wird kontinuierlich weiterentwickelt. Dann Thema BAföG. Da wollen wir auch die Digitalisierung des BAföG konsequent vorantreiben, sowohl was die Antragstellung als auch was die Bearbeitung betrifft. Und ich denke, das ist ein ganz sichtbares Beispiel für die Digitalisierung, weil wir mit BAföG Digital bereits heute ein bundeseinheitliches Portal für die Antragstellung zur Verfügung stellen, sowohl als Webversion als auch als App. Das ist jetzt auch alles gerade noch mal neu gemacht worden, schön gemacht worden. Deswegen war das auch für ein paar Tage offline vor ein paar Wochen. Wir werden künftig auch eine KI-Assistenz integrieren, die dann den Antragstellern auch noch mal eine aktive Unterstützung gibt, auch bei der Prüfung von Dokumenten auf Vollständigkeit, auf Plausibilität, dass dann auch Fehler früher entdeckt werden können, Verfahren beschleunigt werden. Also wir setzen da sehr stark auf den digitalen Antragsweg, um dann noch mal Skaleneffekte zu erreichen und vielleicht auch eine, ja, dass es halt niederschwelliger ist, damit halt auch mehr BAföG beantragt werden kann. Analoge Verfahren sollen wirklich nur auf Ausnahmefälle beschränkt werden. Und wir wollen es auch natürlich in die Wallet integrieren als zusätzliche Authentifizierungsmöglichkeit. Eins schaffe ich noch. Welches nehme ich jetzt noch? Ja, vielleicht noch die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Das ist auch ein zentraler Baustein unserer Digitalisierungsstrategie. Wir haben Bund und Länder, die seit 2019 mit erheblichen Mitteln auch fördern, um Forschungsdaten systematisch zugänglich und nachnutzbar zu machen. Und da ist es das Ziel, den Austausch und die Nachnutzung von Daten zum Standard zu machen. Und deswegen arbeiten wir gerade an der Weiterentwicklung der NFDI, um eine langfristige Perspektive der Ganzen zu geben. Und jetzt höre ich an der Stelle auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für die Darstellung dieser zahlreichen Maßnahmen. Und es wird mit Sicherheit möglich sein, in der anschließenden Diskussion das eine oder andere, was noch nicht untergebracht werden konnte, dann noch auszuführen. Wir beginnen mit der ersten Debattenrunde. Ich darf noch mal darauf hinweisen, 5 Minuten. In diesen 5 Minuten Frage und Antwort, direkt auf die Fragen bitte antworten. Und es beginnt für die CDU-CSU Joachim Ebmeier.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Bundesministerin, vielen Dank für Ihr Eingangsstatement. Mit dem Innovationsfreiheitsgesetz, dem Wissenschaftsfreiheitsgesetz und dem Forschungsdatengesetz, um nur die zu nennen, die Sie auch angeschnitten haben, verbindet sich die große Chance, dass Forschung, Transfer und Erprobung in Deutschland spürbar einfacher und schneller werden und dass wir sie schneller machen wollen. Wie wollen Sie persönlich sicherstellen, dass das Gesetz in der Praxis, also vor allem das Innovationsfreiheitsgesetz in der Praxis, vor allem dort Schnellwirkung entfaltet, wo heute Bürokratie besonders stark bremst, etwa Projektförderung bei Reallaboren und beim Transfer aus der Forschung in die Anwendung? Viele Akteure aus Wissenschaft und Start-ups, Mittelstand erwarten konkrete Entlastung im Alltag. An welchen ein oder zwei Punkten wollen Sie den Erfolg des Innovationsfreiheitsgesetzes besonders messbar machen, damit sichtbar wird, dass Deutschland innovationsfreundlicher und schneller wird?
Also das ist natürlich eines der komplexesten Gesetze, das ist auch völlig klar, weil wir natürlich nicht alleine dafür federführend zuständig sind, sondern weil eben sehr, sehr viele Häuser betroffen sind an der Stelle. Deswegen habe ich ja auch von so einem großen Mantelgesetz gesprochen, weil da sehr viel drunter fällt. Wenn ich zum Beispiel sehe, wir greifen ins Steuerrecht ein, ins Hochschulrecht oder auch in wissenschaftliche Tierversuche beispielsweise. Und gerade beim letzten Punkt kann man sich ja vorstellen, dass das ein ganz großer Diskussionsbedarf ist. Und ein Schwerpunkt, der ja im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, Schaffung einer rechtssicheren Bereichsausnahme im Umsatzsteuergesetz für Forschungskooperationen, habe ich ja vorhin schon ausgeführt, dass es eben wichtig ist, da mit dem BMF in die Verhandlungen zu treten. Bei den wissenschaftlichen Tierversuchen prüfen wir einen Gestaltungsspielraum in engen Abstimmungen mit dem BMLEH und auch dem Dialog mit der Wissenschaft. Weil es ja immer den Vorwurf gibt, es schwächt den Tierschutz. Aber es geht überhaupt nicht um die Absenkung von Standards, sondern es geht um eine Rechtssicherheit auch im Vollzug, weil wir gerade im medizinischen Bereich dringend auch von den Forscherinnen und Forschern gebeten werden. Wir haben jetzt europarechtliche Vorgaben, die uns da auch Grenzen setzen. Und parallel haben wir aber auch untergesetzliche Vereinfachungspotenziale. Also der Erfolg ist sicherlich da, wenn unter dem Mantelgesetz die einzelnen Bausteine, die ich jetzt erwähnt habe, wenn wir das wirklich schaffen, auch als Gesamtregierung in den einzelnen Bereichen auch durchzusetzen, umzusetzen und wo dann aber auch in der Praxis sich gerade für die Forscherinnen und Forscher dann zeigt, dass sie auch in ihrer täglichen Arbeit von Bürokratie befreit sind und dass sie sich mehr auf das konzentrieren können, wofür sie den Beruf erwählt haben, nämlich in die Wissenschaft zu gehen.
Vielen Dank. Sie haben eben auch kurz Unionsrecht, aber auch Haushaltsrecht angeschnitten. Innovationen entstehen nicht auf dem Formular, sondern durch Ideenfreiheit, aber auch Verlässlichkeit. Würden Sie mir vielleicht zustimmen, dass unser Haushaltsrecht mit seiner Logik jährlicher Haushaltseinsätze ein bisschen innovativer Forschungsförderung entgegensteht und wir hier ein innovationsorientierteres, modernes Haushaltsrecht benötigen?
Naja, ich sag mal so. Also ich komme gerade von den HAWs und bin von den ganzen Rektorinnen und Rektoren gebeten worden, dass wir ein bisschen uns mehr trauen, so insgesamt. Und ich mag es jetzt mal am Beispiel der Hightech-Agenda Deutschland. Die Hightech-Agenda Deutschland ist vielleicht nicht für jeden Einzelnen, ohne jemanden zu nahe zu treten, aber für jeden Einzelnen auch zuständigen Referatsleiter eines anderen Hauses, so in eine Form zu bringen, dass ich sage, es passt genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, in so einen jährlichen Ansatz, beziehungsweise wenn wir halt bei bestimmten Themen wie bei der Fusion einfach sagen, es ist auch eine Sache, die noch nicht mal in dieser Legislaturperiode erledigt sein wird, braucht man, denke ich, schon mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Kreativität. Es muss auch leichter möglich sein, mal mit den, was wir bei der Sprint ja hervorragend machen, mit den Sandboxes mal was ausprobieren zu können. Und es muss aber auch möglich sein, eine ganz harte Abbruchkante zu haben und zu sagen, wenn was nicht funktioniert hat, ich bleibe jetzt nochmal bei der Fusion. Wir wissen nicht, funktioniert Laser, funktioniert Magnetfusion. Wenn irgendwo mal der Weg in eine Richtung geht, die nicht funktioniert, muss man auch mal sagen können, wir schmeißen kein gutes Geld mehr schlechtem hinterher und wir steigen dann auch mal wieder aus. Und dafür sind wir noch nicht gut genug aufgestellt, würde ich sagen.
Ich versuche noch ganz schnell eine Frage, weil es für unseren Ausschuss hier interessant ist, wie die technologische Zukunftspolitik aus Ihrem Haus und Verwaltungsmodernisierung zusammenwirken. Wie stellen Sie sicher, dass Schlüsseltechnologien der Hightech-Agenda nicht isoliert gedacht werden, sondern auch mit digitaler Verwaltung, Datenzugang, Talenten und anwendungsfreundlichen Rahmenbedingungen zusammenkommen?
Die Hightech-Agenda ist ja eine Hightech-Agenda der gesamten Bundesregierung. Alle 17 Ministerien haben im Kabinett zugestimmt. Alle werden jetzt auch Ende Mai bei den Hightech-Tagen, das ist ein schwieriges Wort für eine Fränkin, Hightech-Tagen, eingebunden sein. Und mit dem Carsten Wildberger, wir sitzen auch nebeneinander. In den vorbereitenden Sitzungen läuft das ganz hervorragend.
Vielen Dank. Und als nächster
hat das Wort Herr Dr. Kaufmann für die AfD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch, Frau Ministerin, für den Bericht. Ich muss hier lobend erwähnen, dass Sie immerhin heute mehr Informationen geliefert haben in der begrenzten Zeit als Ihr Staatssekretär Hauer heute zum Thema nachhaltige Mobilität. Trotzdem fehlen mir aber messbare Zielgrößen. Ich habe viele Ankündigungen gehört, viele Pläne. Und ich möchte gerne wissen, was da wirklich zu erwarten ist. Also zunächst eine generelle Frage. Die Forschungsförderung im Bereich der Digitalisierung ist immer noch über mehrere Ministerien verteilt. Das kann kaum im Sinne einer Staatsmodernisierung sein. Welche Pläne verfolgen Sie da? Und dann zu ganz konkreten Zielen. Erstens, Sie sagen, dass bis 2030 oder in der Hightech-Agenda steht, dass bis 2030 10% der Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaftet werden sollen. Was ist denn da der Ausgangswert? Also was haben wir da heute? Zweitens, Sie kündigen an, mindestens eine KI-Gigafactory nach Deutschland zu holen, Betriebsaufnahme Mitte 2027. Das ist nicht mehr viel Zeit. Wie viele Unternehmen, Konsortien haben sich denn bisher für den Aufbau und Betrieb beworben und wie ist der Auswahlprozess? Und noch eine dritte Frage dazu. Sie sprechen in der Hightech-Agenda davon, dass durch KI zusätzliche 300 bis 400 Milliarden Euro Wertschöpfung erfolgen sollen. Was ist da denn der Ausgangswert, auf den wir uns heute da beziehen?
Also zunächst mal bin ich mir sicher, dass der Kollege Matthias Hauer das ganz hervorragend gemacht hat, weil er nämlich ein ganz großartiger Staatssekretär ist. Das Zweite ist, wir sind ja gerade bei den Themen, die Sie ansprechen, auch mitten in den Roadmaps. Wir sind gerade in den ganzen Gesprächen mit der Branche, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, mit den Ländern. Und wir werden die Roadmaps dann auch zeitnah vorstellen, spätestens nächsten Monat, wenn dann im nächsten Monat zu den ganzen einzelnen Schlüsseltechnologien kombiniert mit den strategischen Forschungsfeldern dann auch die Hightech-Tage Ende Mai stattfinden werden. Dass die Forschungsförderung verteilt ist, das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Also ich habe das schon öfter gesagt, ich kann das auch jetzt noch mal öffentlich sagen. In einer idealen Welt legt man grundsätzlich mal nachdem oder noch bevor feststeht, wer in einer Regierung welches Ressort bekommt und welche Köpfe dahinter stecken, vielleicht noch mal anders fest, wie was zusammen gebunden werden soll. Ich finde, dass wir in dieser Legislaturperiode vielleicht nicht den 100-prozentigen Idealfall geschaffen haben, aber wir sind nah dran. Also da gab es auf jeden Fall auch schon, würde ich sagen, Zusammenschlüsse von Häusern, wo es nicht so sinnhaft war. Und dass die einzelnen Ministerien auch immer noch einen kleinen Teil, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ans Umweltministerium denke, dass man da Umweltforschung auch noch mal als eigene Ressortforschung macht, das finde ich ehrlicherweise auch überhaupt nicht dramatisch. Weil, auch das habe ich in meinem Eingangsstatement erwähnt, ist es ja so, dass das Ganze ja ineinander greifen soll, dass wir auch über die Ressortgrenzen hinweg miteinander arbeiten. Wir haben auch viel, viel stärker als früher gemeinsame, geteilte Federführungen. Das ist eben nicht mehr so ein Closed Job, wie es mal war. Und in einer idealen Welt funktioniert dann auch die Zusammenarbeit. Also ich kann mich da auf jeden Fall in meinen Bereichen für die Themen nicht beschweren. Zu AI Gigafactory muss man ganz klar sagen, dass wir da als Haus auch gemeinsam mit dem BMDS, mit den Konsortien in einem permanenten Austausch stehen. Aber wir können erst reagieren, wenn tatsächlich die Kommission sich so committed hat, wie sie es tut. Und da muss ich ganz offen sagen, mein Staatssekretär wird die Woche auch diesbezüglich noch mal nach Brüssel reisen. Ich glaube, wir müssen da insgesamt noch ein bisschen mehr auch Druck auf die europäische Ebene legen, weil ich hoffe nicht, dass da die Ankündigungen zu groß waren. Wir sind in Deutschland, das kann ich auch im Namen von Philipp Amthor sagen, da wirklich sehr gut vorbereitet. Wir werden das Ganze nach einem rein wissenschaftlichen Verfahren dann auch auswählen. Wir haben sehr gute Bewerbungen, wir haben sehr unterschiedliche Bewerbungen. Aber was sich auch im Laufe des Bewerbungsprozesses gezeigt hat, den wir vorangetrieben haben, ist, dass wir auch es geschafft haben, dass auch Kooperationen stattfinden zwischen Bundesländern, zwischen Unternehmen, die am Anfang gar nicht so sichtbar waren, wo man gar nicht davon hat ausgehen können, dass die miteinander arbeiten wollen. Und auch da sind wir dran. Und wenn dann die Europäische Kommission mal die Details vorgelegt hat, die wir im Detail noch nicht so haben, wie wir es brauchen würden, um eine Entscheidung zu treffen, dann sind wir in Deutschland auch sehr schnell dabei, weil das gut funktioniert zwischen den Häusern.
Darf ich noch kurz eine werden alle Oppositionsparteien zu den Hightech-Tagen im Mai eingeladen?
Also wir haben bislang noch gar keine Einladungen rausgeschickt. Ich kenne den Einladungsverteiler nicht, aber das Parlament wird auf jeden Fall beteiligt werden.
Gut, dann kommt als Nächstes für die SPD-Fraktion Dr. Caroline Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Ministerin, für den Einblick in die verschiedenen Themen. Sie haben schon einiges gesagt zum Thema Innovationsfreiheitsgesetz und auch zum digitalen Verfahren beim BAföG. Deswegen gar keine inhaltlichen Fragen mehr, sondern zeitlicher Art. Wie schaut es denn aus? Wo stehen wir da gerade? Und ja, was sind da die zeitlichen nächsten Schritte, wenn Sie uns das sagen könnten?
So schnell wie möglich. Also das ist wirklich, wir sind da wirklich bei allem gerade mittendrin. Also ich habe jetzt zeitnah tatsächlich, eins findet auch noch diese Woche statt, auch Gespräche auch auf Ministerebene mit den betroffenen Kollegen, weil ich das ganz wichtig finde, dass man das nicht nur auf Arbeitsebene macht, sondern dass man das tatsächlich top-down macht. Und das ist in manchen Bereichen eben auch nicht trivial, weil das schon einen längeren Vorlauf halt braucht und weil es an der einen oder anderen Stelle ja auch schon in vorausgegangenen Legislaturperioden nicht so einfach war, den gordischen Knoten zu durchschlagen. Aber mein Ziel ist schon, das nicht in Monaten oder in Jahren zu rechnen, sondern schon in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, dann auch noch über die Wupper zu bekommen.
Bei den AI Gigafactories, die sind ja auch Bestandteil von der Hightech-Agenda, haben wir ja schon den Prozess mit der Ausschreibung jetzt beobachtet, mehrere Monate. Und wir haben aus den großen Unternehmen ja schon auch gehofft, dass es vielleicht eine gemeinsame Beantragung gibt. Jetzt zeigt sich, dass doch wieder das so ein bisschen auseinanderfasert, sage ich jetzt mal, Telekom und Schwarztickets verhandeln, während IONOS eine eigene Offerte abgeben möchte. Von welchen Bewerbungen wissen Sie denn, weiß das Ministerium, und halten Sie trotzdem quasi eigentlich ein gemeinsames Konsortium für die beste Möglichkeit, eine Gigafactory auch nach Deutschland zu ziehen? Oder wie bewerten Sie jetzt diesen Weg hier?
Also ich glaube, der Grundgedanke der Kommission war ja mal richtig, dass wir diese Initiative haben auf EU-Ebene, wo wir aus Deutschland ja auch gesagt haben, wir müssen die ergreifen, weil wir diese erstklassige KI-Infrastruktur unbedingt nach Deutschland bekommen wollen. Am Anfang waren es ja wirklich viel, viel, viel mehr Bewerbungen. Und das kann ich schon sagen, dass sich im Laufe des Prozesses schon, klar gibt es jetzt immer noch unterschiedliche Bewerbungen, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber ich glaube, wir können erst wirklich richtig noch mal verhandeln, auch mit denjenigen, die bei uns sich jetzt beworben haben, wenn wir genau wissen, wie es die Kommission plant, wenn auch die Gelder so hinterlegt sind, wie es uns von Anfang an auch gesagt wurde. Ich kann nur sagen, dass wir als Bundesregierung auch im Sondervermögen noch mal eine Vorsorge für eine deutsche Beteiligung getroffen haben. Das ist wichtig. Also wir stehen bereit, dass wenn was kommt. Das war übrigens auch nicht nur das Ziel jetzt der betroffenen Häuser, die ich angesprochen habe, sondern das hat auch der Bundeskanzler mehrfach öffentlich gesagt, sowohl bei der Einweihung von Jupiter als auch bei der Auftaktveranstaltung der Hightech-Agenda, dass wir mindestens eine der AI Gigafactories nach Deutschland holen müssen. Ich würde mal sagen, ja, mindestens eine, aber wahrscheinlich auch maximal eine, wenn man ehrlich ist, weil wenn es am Anfang mal 6 waren, dann 5 waren. Jetzt, wenn man mit der Kommission spricht, hoffe ich nicht, dass es noch mal auf 4 oder so runtergeht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Land von mehr als einer profitiert, ist auch relativ gering. Die Rechtsgrundlage für Wettbewerbsverfahren durch Änderung der Rechtsverordnung der Organisation EuroHPC ist ja auch schon geschaffen worden. Wir haben interne Verhandlungen zum Verfahren mit den Dokumenten zum Start des Wettbewerbs auf EU-Ebene ja immer geführt. Also wir hoffen, es hat die Kommission ja gesagt, dass Anfang 2026 die Veröffentlichung stattfindet. Jetzt spricht die Kommission von einer Veröffentlichung im Mai, Juni. Und das müssen wir halt einfach abwarten. Aber wir haben schon klar gemacht, dass diejenigen, also die haben sich schon auch aufeinander zubewegt. Und ich glaube, da gibt es schon noch mal ein paar kreative Möglichkeiten, am Ende zu schauen, dass ganz Deutschland davon profitiert, wie jetzt zum Beispiel in Jülich bei Jupiter ja auch. Das ist ja auch für ganz Deutschland ganz, ganz wichtig.
Bei den AI Gigafactories geht es ja auch um das Thema Souveränität, digitale Souveränität, Souveränität im Bereich KI. Jetzt haben wir gesehen, dass es Unternehmen aus dem nicht-europäischen Ausland aber möglich ist, als Teil eines Konsortiums bei der Bewerbung sich einzubringen. Wie bewerten Sie das? Ist es dann noch dem Souveränitätsgedanken folgend, wie es auch die Bundesregierung auf EU-Ebene vertritt? Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also zwischen der Bundesregierung und der europäischen Ebene besteht eine ganz, ganz große Einigkeit, dass der größtmögliche Anteil an europäischer Technologie auch enthalten sein wird. Und gleichzeitig muss aber gewährleistet sein, dass die Unternehmen, die sich bewerben, nicht noch zusätzliche hohe Zusatzkosten haben. Aber ich glaube, die Balance ist wichtig. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, was die Anteile dann auch sind.
Vielen Dank. Und als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Lehnhardt.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, in der Hightech-Agenda wird ja künstliche Intelligenz als eine der 6 Schlüsseltechnologien genannt. Und gerade im KI-Bereich wird derzeit in vielen Debatten über die sogenannten KI-Agenten oder agentische KI gesprochen. In der Hightech-Agenda findet sich dazu ein kurzer Nebensatz. Und daher meine Frage an Sie, wie blickt Ihr Haus auf agentische KI und welche konkreten Maßnahmen oder Vorhaben plant die Bundesregierung in dem Bereich?
Also wir werden das Ganze tatsächlich jetzt erst nächsten Monat vorstellen in unseren Roadmaps, die wir erarbeitet haben. Deswegen will ich dem Ganzen jetzt noch nicht vorgreifen. Das wird eins unserer wichtigsten Kapitel sein. Und da sind wir wirklich in einem permanenten Austausch mit allen Stakeholdern, mit denen wir jetzt auch diese Gespräche geführt haben. Das wird sehr lang und sehr ausführlich sein. Und da bitte ich noch ein bisschen Geduld.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage. Es kommen VertreterInnen aus dem Mittelstand auch immer wieder auf uns zu, weil es eben Nachfragen zu den KI-Agenten gibt. Und Sie haben angekündigt, dass es Ansatzpunkte und Blaupausen zur Anpassung und souveränen Nutzung von generativer KI und KI-Agenten im Mittelstand zu entwickeln geben wird. Wann kann denn der Mittelstand damit rechnen und was genau meinen Sie mit den Ansatzpunkten?
Also wir haben von Anfang an, das war mir auch wichtig, dass wir in den ganzen Stakeholder-Prozessen gerade aus der Wirtschaft alle mit einbinden. Also wir haben nicht nur die Großindustrie eingebunden, sondern wir haben den Mittelstand auch mit reingenommen und wir haben sogar das Handwerk mit adressiert, dass sich da wirklich jeder auch abgeholt fühlt und auch an den verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen hat. Und das wird dann direkt, also wir werden nach der Veröffentlichung, dann wird ja auch noch mal weiter daran gearbeitet werden, weil wir letztes Jahr ja schon gesagt haben, dass die Hightech-Agenda kein abgeschlossenes Dokument sein wird, was dann für immer in Stein gemeißelt wird, sondern es wird danach als sogenanntes Liquid Document ja auch weitergeführt. Und da geht es dann natürlich auch Ende Mai erst los. Und dann geht es natürlich selbstverständlich auch für die mittelständischen Unternehmen dann in die Umsetzung.
Meine nächsten Fragen gehen in den Bereich digitale Souveränität. Hat die Bundesregierung die Risiken und Abhängigkeiten geprüft, die durch die Nutzung von US-amerikanischen Diensten im deutschen Wissenschaftssystem entstehen könnten? Und welche Initiativen hat die Bundesregierung auf EU-Ebene eingebracht oder unterstützt, um eine gemeinsame europäische Strategie für digitale Souveränität im Wissenschaftssystem zu entwickeln und europäische Alternativen zu bestehenden wissenschaftlichen Forschungsdatenbanken aus den USA auszubauen?
Also wir sind natürlich da sehr stark dahinterher, auch mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen genau diese Fragestellungen zu beleuchten. Es geht insgesamt auch um die große Frage auch der Forschungssicherheit. Es geht aber auch um zum Beispiel die große Frage nach den Daten, die wir im Wissenschaftssystem haben. Da sind wir auch in der GWK gemeinsam mit den Ländern in einem engen Austausch. Wir werden aber was zum Beispiel, also ich weiß, dass Sie jetzt was anderes gemeint haben, aber ich sage es trotzdem, weil das auch eine wichtige Rolle spielt, dass wir ja auch von vielen Daten, gerade in der Medizinforschung, auch von den USA abhängig sind und wo wir jetzt aber gemerkt haben in der neuen Administration, dass es vielleicht bei bestimmten Themen wie bei Frauengesundheit oder Ähnlichem auch viele Daten drohen verloren zu gehen. Und das ist etwas, womit wir uns beschäftigen, damit wir da auch, wir werden nicht alles auffangen können, weil wir in Deutschland nicht alles, was in den USA wegfällt, 1:1 aufnehmen können. Das wird nicht funktionieren. Aber dass die Infrastruktur, die genutzt wird, auch an den Hochschulen, dass wir die noch weiterhin benötigen und nicht alles zum Beispiel mit Open Source gemacht werden kann, das ist auch klar. Wobei jetzt momentan eher der Schwerpunkt, was so Sicherung der Daten oder Datensicherheit insgesamt oder Forschungssicherheit oder Forschungsdaten betrifft, sind die USA, wenn ich das jetzt mal vorsichtig sage, nicht unser Hauptproblem. Sondern da achten wir schon eher auch in der, ja, wie heißt es auf Deutsch, also auf jeden Fall so in diesem Raising der Awareness mit unseren Partnern von außen, auch mit den Außeruniversitären, haben wir Schwerpunkte noch eher auch auf anderen Ländern liegen.
Sie haben gerade angesprochen, es kann nicht alles mit Open Source gemacht werden. Was konkret kann nicht mit Open Source gemacht werden?
Also es ist zumindest das, was rückgespiegelt wird, dass es in manchen Einrichtungen, sagen uns diejenigen, die damit arbeiten, dass die Umstellung zu langfristig ist, zu teuer ist, nicht funktionieren wird. Da, wo es funktioniert, gibt es ja auch einige Positivbeispiele, wird es gemacht werden. Aber es gibt eben auch in der Verwaltung oft die Rückmeldung, dass es für die Anwendungen, die gebraucht werden, die richtige Open Source noch nicht gibt, die Möglichkeit.
Vielen Dank. Und als nächstes für Die Linke, Frau Bremer.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben bereits über das BAföG gesprochen. Und da würde mich interessieren, wie ist denn der aktuelle Stand zur Entwicklung des BAföG-Chatbots, für den 500.000 Euro im Haushalt eingestellt sind? Und mit welchem Effekt an zusätzlicher Inanspruchnahme von Leistungen rechnen Sie? Und inwieweit bildet sich das im Finanzplan ab?
Es tut mir leid, ich habe jetzt den zweiten Teil Ihrer Frage nicht gehört.
Der zweite Teil meiner Frage war, inwieweit sich das in der Finanzplanung abbildet, also die zusätzliche Inanspruchnahme von Leistungen.
Ach so, nee, ich habe jetzt erstmal nur darüber gesprochen, dass wir eben, das, was ich angesprochen habe, war, dass wir eben durch BAföG Digital, was wir jetzt umgestellt haben, was wir jetzt nutzerfreundlicher gemacht haben, eben im Januar 2 Wochen komplett offline waren, weil wir hier die erforderliche OZG-konforme Neuprogrammierung der Plattform übernommen haben. Und die korrekte Übernahme der Nutzerdaten konnte eben nur durch eine zeitweise Abschaltung der Plattform sichergestellt werden. Alternative Antragsmöglichkeiten auch per Mail waren aber ständig zur Verfügung gestellt. Wann genau der Chatbot jetzt live geht, das müsste ich Ihnen nachliefern. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was da die genaue Zeitplanung ist.
Das wäre super. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar zum Weizenbaum-Institut. Und da würde mich interessieren, rechnen Sie damit, dass dazu noch im Sommer ein Beschluss der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz herbeigeführt werden kann? Also zur institutionellen Verstetigung, Entschuldigung.
Ja, der Wunsch ist da. Also nicht nur der Wunsch jetzt bei der GWK, sondern auch bei der Koalition insgesamt. Das ist mit der Verstetigung halt immer so eine Sache, weil wir halt die Frage uns stellen müssen, kann man zum Beispiel bei Weizenbaum jetzt auch eine Ausnahme von der Ausnahme dann machen oder müssen wir an anderer Stelle dann einsparen? Also da sind, glaube ich, die Verhandlungen gerade noch am Weiterführen. Wir sind da mit dem Finanzministerium in einem engen Austausch, aber ich sage mal, im Ziel sind sich schon mal alle Beteiligten einig.
Okay, dann haben Sie das Vorhaben zur Entbürokratisierung des Forschungsdatengesetzes angesprochen. Und da würde mich auch interessieren, wie ist denn da der konkrete aktuelle Bearbeitungsstand und der Zeitplan?
Ist gerade in der Ressortabstimmung. Also wir haben da jetzt unseren Teil dazu beigetragen. Und sobald die abgestimmt ist, hoffe ich, dass wir dann auch im Bundestag darüber sprechen können.
Wann rechnen Sie damit?
Da müsste ich jetzt alle anderen Häuser fragen. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Also von mir aus können wir es nächste Woche in den Bundestag einbringen.
Okay. Dann hätte ich noch eine Frage in Richtung KI-Gigafabrik. Und zwar haben wir vor kurzem eine Antwort auf unsere kleine Anfrage dazu zurückerhalten, aus der wir entnehmen, dass die Bundesregierung sowohl bei den Ländern als auch den Ressort nach Bedarfen für KI-Rechenleistungen abgefragt hat, mit Blick auf möglichste Mindestabnahmen. Was waren denn in ganz konkreten Zahlen die Ergebnisse dieser Abfragen?
Haben wir die Zahlen dabei? Von den AI Gigafactories? Nee, die habe ich nicht dabei. Müsste ich Ihnen auch schriftlich schicken.
Genau, dann würde ich die auch gerne schriftlich nachgereicht bekommen.
Möchtest du ihm? Ja, vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Es wurde ja gerade schon angesprochen, es lief ja jetzt das Interessenbekundungsverfahren, wo schon Anbieterinnen für die KI Gigafactory sagen konnten, was sie sich dort vorstellen. Da würde mich mal interessieren, was kam dabei heraus und wie geht Deutschland da genau in das Ausschreibungsverfahren?
Also das habe ich, glaube ich, jetzt heute schon ein paar Mal beantwortet. Wir sind immer noch nicht komplett im Klaren, was wir tatsächlich dann auch von der EU-Kommission jetzt vorgelegt bekommen. Und das macht es natürlich jetzt momentan auch noch etwas schwer. Deswegen werden wir diese Woche auch noch mal in Brüssel vor Ort auch Gespräche führen, dass der Ambitionsansatz der europäischen Ebene nicht nachlässt, weil ich sage mal von der ersten Idee, von der ersten Ankündigung bis jetzt hin dann hoffentlich bald zur Veröffentlichung, die dann jetzt hoffentlich im Mai oder Juni, da hat sich das jetzt eben auch schon, es soll es ja letztes Jahr sein, dann ist es auf Januar verschoben worden, jetzt ist es auf Sommer verschoben worden. Also ich glaube, man kann erst dann sagen, wenn das die Gelder sind, weil das hängt natürlich dann auch immer sehr stark von dem Interesse ab, weil sie werden genauso mit denjenigen, die sich beworben haben, sprechen wie wir. Das muss sich natürlich auch lohnen. Das spielt natürlich auch noch mal eine ganz große Rolle. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt erst noch mal abwarten, was wir jetzt für Signale von der europäischen Ebene bekommen.
Gut, vielen Dank. Dann war das die erste Debattenrunde. Wir können gleich fortfahren, jetzt in die zweite Runde einsteigen. Jetzt wird das Größenverhältnis der Fraktionen berücksichtigt in den Redenzeiten. Und für die CDU-CSU beginnt Ralf Brinkhaus, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn noch ein bisschen Restzeit übrig bleibt, dann würde ich noch an den Kollegen Pauls weitergeben. Wir sind ja, also erstmal vielen Dank, Frau Ministerin, liebe Doro, dass du hier hingekommen bist. BMFDR ist ja sozusagen auch unser Schwesterministerium, würde ich fast sagen, weil wir ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten haben und weil wir auch auf die Vorarbeiten angewiesen sind, die in dem Haus auch gemacht werden. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns ist Quanteninformatik oder Quantencomputing. Ich weiß, das ist auch ein Schwerpunkt im BMFDR. Und wir glauben, dass das eine ganz große Chance für uns ist, weil wir da, so wie wir glauben, ganz gute wissenschaftliche und Forschungsgrundlagen in Deutschland haben. Und da stellt sich für uns die Frage, inwieweit das eine Möglichkeit für uns ist, digitale Defizite sozusagen im Rahmen eines Leapfroggings wieder aufzuholen, indem wir tatsächlich also ganz, ganz stark auf Quanten setzen. Und wo sind da die Schnittstellen zwischen dem BMFDR und dem BMDS? Wie können wir da zusammenarbeiten und wie können wir da auch als Ausschuss helfen?
Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich eine unserer ganz wichtigen Schlüsseltechnologien, die wir in die Hightech-Agenda reingenommen haben, auch nochmal als prioritäres Zukunftsfeld. Und da werden genauso, wie Sie es beschrieben haben, die Aktivitäten auch tatsächlich ressortübergreifend nochmal gebündelt. Wir haben im Bereich Quanten unmittelbar nach dem Start schon im letzten Jahr im Herbst den Roadmap-Prozess auch initiiert mit den Ländern der Wissenschaft, der Wirtschaft, aber auch den europäischen Partnern in dem Bereich und haben als zentrale Dialogformate im Bereich Quanten einmal einen Whitepaper-Prozess gestartet. Dann hatten wir 4 Partnerdialoge allein für diese Schlüsseltechnologie und noch einzelne Bund-Länder-Formate, die stattgefunden haben. Wir haben den Start der Quanten-Computing-Hardware-Competition am 7. April auf den Weg gebracht, also wo es auch um die Skalierung von Technologien und den Aufbau von Pilotlinien geht und die Forschungsinfrastrukturen. Und das Ziel, das haben wir ja auch in der Hightech-Agenda hinterlegt, dass wir mindestens 2 fehlerkorrigierte Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau bis 2030 haben werden. Also das ist von den Maßnahmen, die wir in der Hightech-Agenda aufgenommen haben, sicherlich eine der detailliertesten, die wir haben. Fördervolumen in dem Bereich sind 500 Millionen Euro, die wir dafür eingeplant haben. Dann haben wir noch mal einen Wettbewerb zu Test- und Transferzentren für Quantencomputing in Vorbereitung. Das wird jetzt auch demnächst starten. Da geht es um Anwendungen für Software und industrielle Use Cases. Da gibt es noch mal ein Fördervolumen von 150 Millionen Euro. Weitere Schwerpunkte, die wir festgelegt haben, ist die Quantensensorik. Da ist jetzt in Planung, dass wir auch F&E-Transferzentren haben. Ich denke, das ist zum Beispiel auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um dann stärker von der Forschung auch in den Transfer gehen zu können. Dann ganz wichtig natürlich auch im Raumfahrtministerium ist die ganze Quantenkommunikation, die eine ganz, ganz große Rolle spielt. Zum Beispiel auch die Inbetriebnahme von so Mini-Forschungssatelliten. Das haben wir letztes Jahr auch schon einen starten können. Und ansonsten geht es um Fachkräfteinitiativen. Ich glaube, das ist auch für alle Beteiligten ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Förderrichtlinie, die nennt sich Quantum Future Professionals, damit wir auch den Förderbedarf oder den Bedarf haben am qualifizierten Personal. Und wir haben eine europäische Einbettung in Abstimmung mit der EU-Kommission, dass wir auch an der europäischen Quantenstrategie und an dem geplanten Quantum Act, der ja auch kommen soll, ich finde, es sind momentan ein bisschen sehr viele Acts. Ich weiß auch immer nicht, ob diese Acts alle notwendig sind, aber wenn es einen gibt, wenn man das nicht verhindern kann, dass es 1000 Acts immer gibt, die wir dann in nationales Recht runterbrechen müssen, dann sollten wir auf jeden Fall dabei sein. der Vorwurf ist ja auch oft, dass wir eine fragmentierte Förderlandschaft haben. Das wird ja dann auch öfter mal angemerkt. Ich glaube, dass wir es jetzt schon geschafft haben, gerade in dem Bereich auch noch mal eine Bündelung der Zuständigkeiten bei uns im Haus hinzubekommen, eben auch mit dem BMDS gemeinsam, wo die Quantentechnologien auch noch mal systematisch aus einer Hand gesteuert werden können. Und wir werden dann auch im nächsten Monat sehen, dass wir im Roadmap-Prozess noch mal eine andere Kohärenz haben, noch mal andere Synergien haben, auch zwischen Bund, Ländern und der Europäischen Union. Und bei Bund meine ich eben auch bewusst nicht nur unser Haus, sondern alle beteiligten Häuser, die damit dran arbeiten.
Frau Minister, vielen lieben Dank. Vieles davon deckt sich schon mit der Frage, deswegen mache ich auch mit Blick auf die Uhr relativ kurz. Also wir sind natürlich bei den Chips, wir haben Quantencomputing, sind wir weit vorne in der Forschung auch. Wir haben jetzt Chips aus Aachen, die mit Licht arbeiten. Dennoch sind wir bei den ganzen herkömmlichen Chips noch immer abhängig in den Lieferketten und auch die Produktion findet hier kaum statt. Könnte, wenn wir jetzt an Leapfrogging denken und an diese neuen Techniken, die da alle kommen, könnten wir es schaffen, dass wir demnächst nicht nur vielleicht sogar unabhängig werden, sondern hier den nächsten Industriezweig aufbauen? Das sind all die Förderprogramme, die Sie da auch gerade aufgezählt haben, der Weg dahin.
Also es ist zumindest der Sinn der Hightech-Agenda. Wir setzen eben mit der Hightech-Agenda auch gezielt auf eine Skalierung, auf einen Infrastrukturaufbau und eben auch auf eine europäische Vernetzung. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da noch mal schaut, was können wir auch in Europa diesbezüglich machen. Und deswegen haben wir ja so großvolumige Programme, die sind ja wirklich groß, wie jetzt auch die Quantum Computing Competition, dass wir es da auch schaffen, noch mal international wettbewerbsfähig werden zu können. Ja, also Ziel ist es auf jeden Fall. Und ich habe gestern, ich war auch bei, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, aber wir hatten ja auch in dem Bereich, ist es gestern gewesen oder ist es Mittwoch, ne? Ja, dieses Venture-Sprint, was im Futurum stattgefunden hat. Und da waren auch sehr viele positive Ansätze, die genau dem entgegensteuern, dass wir so Einseitigkeiten haben von anderen außereuropäischen Anbietern.
Vielen Dank. Als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Rupp.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, geehrte Kolleginnen, ich freue mich immer wieder auf diesen Tagesordnungspunkt, wenn die Minister hier sind. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, dass wir hier im Ausschuss diese ganzen Querschnittsfelder bearbeiten. Sie haben was sehr Richtiges gesagt. Sie haben gesagt, dass gerade die Verordnung der Europäischen Union ein großes Problem auch im Bereich der Bürokratie darstellen. Was macht denn auch das Ministerium explizit? Weil mir wird da zu wenig getan. Es wird festgestellt, teilweise auch vom Digitalministerium, aber man akzeptiert es ja letztendlich trotzdem. Das wäre die erste Frage. Und gleich die zweite hinterher, das sei mir noch gestattet. Es gibt ja auch Hightech-Agendas anderer Bundesländer. Sind die in irgendeiner Form verzahnt oder fahren die Länder da quasi immer autark und machen ihr eigenes Ding?
Also bei der EU-Ebene kann ich für mein Haus sagen und für mein Bemühen, dass wir da sehr dahinterher sind, dass keine neue Bürokratie aufgebaut wird, weil so viel können wir in Deutschland gar nicht abbauen, wenn wir ständig aus Brüssel dann noch mal neue Bürokratie bekommen, die wir dann auch noch mal umsetzen sollen. Und deswegen genauso wie der Satz, dass es oft besser ist, kein Gesetz zu machen, wenn es nicht notwendig ist, gilt es eben auch für diese Actmania, die teilweise stattfindet. Und da muss man immer schauen, cui bono, wem nützt das Ganze am Ende? Mache ich das, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass sich das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessert oder dass es für die Unternehmen leichter wird? Oder schaffe ich eben eine neue Bürokratie? Und deswegen sind wir da in einem permanenten Austausch. Ich habe das große Glück, sage ich ganz offen, dass eine der für mich zuständigen Kommissarinnen, die jetzt im Wissenschaftsbereich in Brüssel zuständig ist, da sehr, sehr eng unsere Meinung teilt. Da kann man ganz hervorragend mit Frau Sarajeva zusammenarbeiten. Also da merke ich das auch in anderen Bereichen. Da sind wir ja auch im Parlament hier im Austausch. Muss man sich genau anschauen, jetzt wie bei der Raumfahrt, ob jetzt so ein EU-Space Act mehr Bürokratie schafft oder ob wir tatsächlich da auch Vorteile davon haben. Und da sind wir auf jeden Fall sehr massiv reingegangen, und zwar so massiv reingegangen, dass jetzt schon signifikant erstens mal alte Entwürfe auch wieder einkassiert werden und dass da schon sehr stark auch auf Deutschland gehört wird. Also man hat schon eine Möglichkeit. Also wenn das größte Mitgliedsland auch widerspricht und sagt, wir machen das an der Stelle so nicht mit, da haben wir schon auch einen Einfluss, den wir auch nutzen an der Stelle. Und das Zweite, wir sind jetzt, also andersrum, wir haben von unserem Haus angeboten und es ist auch dankend angenommen worden, dass wir die Hightech-Agenda sehr eng mit den Ländern besprechen. Es ist jetzt nicht so, also ich kenne jetzt tatsächlich nur ein einziges Bundesland, was eine Hightech-Agenda hat, die so heißt. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen in unterschiedlichen Ländern, aber was alle 16 Landesminister und Ministerinnen eint, ist, dass wir das auch gemeinsam auch mit den Ländern zum Erfolg führen wollen. Und deswegen habe ich angeboten, und das machen wir auch, dass es ein fester Tagesordnungspunkt auf der GWK immer ist, dass es da nicht nur um eine gegenseitige Unterrichtung geht, sondern es ist auch so, dass wir allen Landesministerien einen auf einem sehr hohen Level einen HTAD-Ansprechpartner, dass die uns den gemeldet haben. Ich habe zwei Stabstellen im Haus, einmal eben für Bürokratieabbau und für Staatsmodernisierung und der zweite ist eben für die Hightech-Agenda und die sind alle 16 Häuser im permanenten Austausch, auch mit meinem Haus. Also die Verzahnung findet statt, aber es ist jetzt nicht so, dass es Förderprogramme gibt in den Ländern, die jetzt auch Hightech-Agenda-Förderprogramme sind, die mit unserem verbunden sind, sondern das geht dann immer nach den einzelnen Themen.
Vielen Dank. Vielleicht einfach nur der Hinweis, in Baden-Württemberg gab es auch eine Hightech-Agenda neben Bayern. Ist ein, zwei Jahre später gekommen. Also gerne das auch mit im Blick behalten. Danke.
Ich habe ja nicht gesagt, welches Bundesland ich meine.
Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Wallstein.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ich sehe, dass wir, Herr Brinkhaus, dass wir viele Synergien zwischen unseren Ministerien haben. Sie haben das Forschungsdatengesetz als wichtiges Gesetz angesprochen und es wird ja auch von uns allen und auch von der Forschungscommunity sehr sehnsüchtig erwartet. Der Entwurf sieht ja nun eine neue wiederkehrende Akkreditierungspflicht vor, die den Aufbau einer komplett neuen Behörde erfordert. Gleichzeitig stehen wir als Koalition natürlich weiter für das Ziel der Staatsmodernisierung und dem Bürokratieabbau. Viele Hochschulen und Institute haben ja auch schon strenge Qualitätsnachweise. Sehen Sie hier ein Risiko, dass wir durch eine neue Akkreditierungsstelle mehr Bürokratie schaffen, als wir abbauen? Und wie gedenken Sie, den Entwurf so anzupassen, dass bestehende Zertifizierungen zum Beispiel auch automatisch anerkannt werden?
Also natürlich ist das Ziel erstmal vom Forschungsdatengesetz, dass wir wirklich einen breites möglichen Kranz von Daten der öffentlichen Hand haben für die Forschung. Und deswegen ist natürlich auch das Forschungsinteresse der Forscherinnen und Forscher auf der einen Seite, aber das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Personen, deren Daten auch genutzt werden sollen, auf der anderen Seite in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Eine der Maßnahmen ist, dass die Einrichtung sich akkreditiert, der die Forscherin oder der Forscher angehört. Das ist kein Selbstzweck, sondern in der Gesamtschau auch wichtig für die Datennutzung. Und trotzdem ist es auch, dass wir natürlich auch die Daten anonymisieren, pseudonymisieren, dass da wirklich der höchstmögliche Schutz auch da ist. Und trotzdem brauchen wir aber für die Forscherinnen und Forscher eine sehr niedrigschwellige digitale Vorlage der Akkreditierung, damit die auch immer wieder gegengecheckt werden kann. Also die Vornahme der Akkreditierung soll das Deutsche Zentrum für Mikrodaten machen, ohne dass es jetzt noch mal eine neue gesonderte Akkreditierungsstelle braucht, damit eben genau das nicht passiert, was Sie ansprechen, dass wir eben keine neue Bürokratie aufbauen.
Es gibt ja auch den Vorschlag, zum Beispiel von der Allianz nach österreichischem Vorbild, mancher pauschal schon zu akkreditieren. Wie sehen Sie das? Das ist nicht unbedingt ein unumstrittener Vorschlag, aber wie schätzen Sie das ein?
Also wir beabsichtigen bei der Akkreditierung auch, dass es Nachweiserleichterungen für die Hochschulen und die institutionell geförderten Forschungseinrichtungen geben wird. Das entspricht dann auch dem österreichischen Modell. Und das österreichische Modell sieht ja auch eine Akkreditierung für 5 Jahre vor. Und das ist so ähnlich, ja.
Ein zweiter Punkt, Sie hatten das gerade angesprochen und ich lese das auch so, Datensicherheit ist sehr wichtig, Souveränität auch. Nun wird davor gewarnt, dass internationale Tech-Giganten wie Palantir, Meta, Google über das FDG eben Zugang zu hochsensiblen, personenbezogenen und sicherheitsrelevanten Daten erhalten könnten. Die Sorge ist, dass natürlich der Missbrauch kaum nachvollziehbar ist und Daten ins Ausland abfließen, was die nationale Datensouveränität natürlich untergraben würde. Teilen Sie diese Einschätzung oder ist es vielleicht im aktuellen Entwurf vielleicht noch nicht konkret oder zu interpretierbar, wie es bisher dasteht? Vielleicht ist es ja auch eine Frage der Formulierung. des Artikels.
Ja, also wir haben meines Erachtens im Referentenentwurf jetzt schon ein sehr fein austariertes System aus Schutzmaßnahmen, wo dann auch die Forschung mit Daten der öffentlichen Hand ermöglicht werden kann und trotzdem der Schutz der sensiblen Daten auch gewährleistet werden kann. Deswegen haben wir als eine der Maßnahmen auch eine Zwischenschaltung des Deutschen Zentrums für Mikrodaten, dass es dann quasi ein zentraler Datentreuhänder sein wird und auch, dass die Daten ausschließlich in pseudonymisierter Form auch bereitgestellt werden können. Und deswegen denke ich, dass die Gefahr nicht da ist, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und wir stimmen uns ja innerhalb der Bundesregierung auch ab und habe das auch mit dem Justizministerium besprochen, weil das ganz wichtig ist, dass da nichts nebenausgeht.
Dankeschön. Und als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Heuberger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Von mir auch vielen Dank, Frau Ministerin, für den Austausch. Wir haben hier im Ausschuss regelmäßig auch das Thema der Praxischecks, wo man eben schauen will, dass Gesetzesvorhaben mit entsprechenden Beteiligungsformaten und mit entsprechenden Formaten auf Praktikabilität und auf die Reduzierung von bürokratischem Aufwand überprüft werden sollen. Welche Praxischecks wurden denn im letzten 12 Monaten im BMFTR durchgeführt?
Das würde ich mal Frau Lange beantworten lassen. Ich mache das nämlich jeden Tag.
Leider keine Praxischecks jeden Tag. Genau, tatsächlich in den letzten 12 Monaten haben wir aufgrund der geringen Gesetzgebungszuständigkeiten bei uns im Haus keinen Praxischeck durchgeführt.
Vielen Dank. Wie ist denn der aktuelle Stand bei der Digitalisierung der Projektförderung und wie stellt das BMFTR sicher, dass wir da nicht nur eine Digitalisierung haben des Verfahrens, sondern auch eine Harmonisierung und eine Vereinfachung? Ich stelle mir das so vor, dass man dann ein transparentes Dashboard hat, wo ich sehen kann, dass die Projektförderung, wo sie hinfließt und wo ich dann auch nachvollziehen kann als Projektbeteiligter, aber auch als interessierter Bürger oder eben als Politik, wie die Fördergelder verteilt werden.
Also mit dem Dashboard fangen wir jetzt auf jeden Fall schon mal für die Hightech-Agenda an, dass man das wirklich genau transparent nachvollziehen kann, damit man auch wirklich im Idealfall den jeweiligen Ist-Zustand auch sehen kann. Unser zentrales Vorhaben ist natürlich eine konsequente End-to-End-Digitalisierung, aber wir versuchen jetzt mal, wenn das dann freigeschaltet wird, also ich habe die ersten Dummies schon gesehen, das schaut sehr gut aus, weil das mir wichtig ist, dass es nicht nur für Sie als Abgeordnete, sondern dann auch für alle Bürgerinnen und Bürger so einsehbar ist, dass jeder genau weiß, wo stehen wir gerade.
Dankeschön. Und für die Linke nochmal Frau Bremer.
Vielen Dank. Die Öffentlichkeit und auch wir diskutieren ja seit einigen Wochen immer wieder über digitale Gewalt. Auch im Plenarsaal wurde heute schon darüber gesprochen. Mich würde interessieren, ob es Vorhaben zur Forschung gibt, welche Auswirkungen digitale Gewalt für die Betroffenen hat und für die gesellschaftlichen Räume, aus denen Betroffene sich dann im Anschluss zurückziehen.
Also mir sind bislang dazu keine Fördervorhaben bekannt, was aber nichts heißt, weil wir so viele haben. Ich kann nur sagen, dass ich mich in all den Jahren immer in jedem anderen Bereich sehr stark dafür eingesetzt habe, dass genau das nicht passiert, vor allem wenn es, also natürlich gegen jeden, aber vor allem auch gegen Frauen. Meines Erachtens ist es, wenn das jetzt gemacht wird, in der Ressortforschung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dann auch in den einzelnen Häusern ja auch immer die Möglichkeit, da dem Ganzen nachgehen zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein Anliegen, was ich sehr teile.
Dann versuche ich noch eine letzte Frage unterzubringen. Und zwar die Agentur für Spring-Innovation Sprint ist als sehr starke, eigenständige agierende Organisation mit entsprechenden rechtlichen Freiheiten konzipiert. Gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass sie von der Bundesregierung immer mehr zur Erfüllung bestimmter Aufgaben herangezogen wird, beispielsweise bei der EUDI-Wallet oder jetzt bei den Hubs zur Fusionsforschung. Wie bewerten Sie dieses Spannungsfeld, sowohl was die Kapazitäten der Sprint als auch die Kontrolle Ihrer Arbeit angeht?
Also da gibt es ja unterschiedliche Denkansätze. Ich durfte die Sprint von Tag 1 ihrer Gründung begleiten und bin extrem dankbar, wie sich die Sprint entwickelt hat. Ich bin auch wahnsinnig dankbar für das Sprint-Freiheitsgesetz. Und das Gegenteil ist der Fall. Also die Sprint ist eigentlich eher der Meinung, also die wollen auch noch mehr machen. Und das unterstütze ich auch sehr, weil man doch die Möglichkeit hat, dann auch über die Sprint auch mal schneller zu sein, andere Ansätze zu wählen. Und deswegen, bis jetzt hat sich bei mir zumindest noch niemand aus der Sprint beschwert, dass sie zu viel zu tun haben. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die würden gerne noch mehr übernehmen.
Ganz herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Als Ausschuss nehmen wir den Bericht zur Kenntnis. Ich darf mich aber vor allem bei der Ministerin bedanken, dass sie so umfassend Rede und Antwort gestanden ist. Wir haben, das ist mehrfach angeklungen, ganz viele Verbindungen zwischen dem BMFTR und dem BMDS. Und es ist auch in den Ausführungen sehr deutlich geworden, wie eng die Häuser miteinander zusammenarbeiten. Ganz herzlichen Dank der Ministerin Dorothee Beer, aber auch Frau Schwarz und Frau Lange. Vielen Dank natürlich auch dem Staatssekretär aus dem BMDS, Herrn Böllhoff. Dann ist die öffentliche Sitzung dieser Teil hiermit beendet. Und ich darf die Besucherinnen und Besucher bitten, die Sitzung zu verlassen. Ich darf die Ministerin verabschieden. Die Sitzung ist somit, wie gesagt, im öffentlichen Teil beendet. Es ruft gerade niemand an.